Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu diesem Podcast mit dem wunderbaren Titel Das Gehirn und seine Helfer – Neuroanatomie im Gespräch. Und was Sie hier erwartet, erfahren Sie jetzt. Wir haben was vor. Vor uns liegt ein wirklich dickes Buch, über 450 Seiten zum Thema Neuroanatomie. In 13 Kapiteln wird das ganze Nervensystem erklärt, in seiner Struktur und Funktion und das mit vielen Fallbeispielen, Merksätzen, Hinweisen zur klinischen Anwendung der Inhalte und jedes Kapitel schließt dann mit einer Zusammenfassung. Aber wir sollten von vorne starten. Wir sind Herr Professor Trepel und ich, Anne Kolikowski. Erweisen Sie uns doch die Ehre und stellen Sie sich zuerst vor, Herr Trepel.
Gerne. Ich bin Martin Trepel. Ich leite einen Lehrstuhl und eine Klinik für Innere Medizin am Universitätsklinikum in Augsburg. Und obwohl ich heute eigentlich eher in der Krebsforschung unterwegs bin, habe ich seit 30 Jahren eine echte Leidenschaft für die Neurowissenschaften. Das Interesse dafür hatte ich eigentlich schon ganz lange, aber so richtig zur Leidenschaft ist es erst geworden durch den Unterricht für und mit Studierenden. Da kam so viel Interesse und Begeisterung zurück, das hat sich richtig verselbstständigt. Und eine Folge davon ist dieses Buch.
Schön.
Frau Kolikowski, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, aber unsere Hörerschaft kennt Sie noch nicht vielleicht. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Das mache ich gern. Ja, Anne Kolikowski ist mein Name. Ich bin Sport- und Therapiewissenschaftlerin am Universitätsklinikum Würzburg. Ich bin in der Beratung, Sport- und Bewegungstherapie und in der Bewegungsforschung für und mit onkologischen Patientinnen und Patienten tätig. In diesem Podcast aber eben als Moderatorin. Herr Trepel, Sie haben das Buch geschrieben und das zum sage und schreibe 9. Mal. Erlauben Sie uns doch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Warum kommt es denn zu so einer Neuauflage, beziehungsweise wie läuft so eine Neuauflage ab?
Nun, die Neurowissenschaften sind ja ein unglaublich forschungsaktives Feld und da passiert so enorm viel in ganz kurzer Zeit. Gleichzeitig ist nur ein relativ kleiner Teil davon wirklich relevant für so ein Buch. Zum einen, weil vielleicht die Themen, die in der Forschung da abgedeckt sind, für die funktionelle Neuroanatomie an sich nicht so relevant sind, sondern eher andere Bereiche der Neurowissenschaften abdecken. Aber was noch wichtiger ist, ist, wie relevant ist es für die Hauptzielgruppe der Lesenden? Also ein Teil der Neubearbeitung von so einem Buch ist immer auch die sehr umfangreiche Sichtung von der neuen wissenschaftlichen Literatur und vor allen Dingen dann eben die wirklich sorgfältige Auswahl und Einarbeitung von den Inhalten, die man wirklich für relevant hält. Relevant eben für die Zielgruppe dieses Buches. Und dazu kommen natürlich auch Korrekturen von Inhalten, die man heute einfach durch neue Erkenntnisse anders sieht und anders darstellen muss. Das ist auch in dieser Auflage wieder an vielen Stellen so passiert. Aber es gab wirklich einige bahnbrechende Neuigkeiten. Das ist so. Sie haben ja gefragt, gab es da viel? Ne? Also mal ein Beispiel. Wir müssen die Art, wie wir Bewegungen in der motorischen Großhirnrinde auslösen und wie diese Rinde zu kartieren ist, nach Jahrzehnten ganz sicher geglaubten Wissens heute völlig neu denken. Also Dinge wie diese, wenn die neu verstanden werden, die müssen in so ein Buch rein. Und dann gibt es natürlich auch eine Änderung von Lerngewohnheiten der Leser. Das müssen wir berücksichtigen. Heute lernen Studierende ein Buch anders als vor 20 Jahren. Und da können Dinge wie diese Videosequenzen, die wir eingebaut haben in der letzten Auflage, um Bewegungsstörungen zu illustrieren, oder eben dieser Podcast auch ein Element sein. Insgesamt braucht aber so eine Neuauflage schon 1 bis 2 Jahre sehr intensiver Arbeit.
Okay, dann ist das ja quasi heute der krönende Abschluss, den wir jetzt mit dieser Podcast-Reihe starten.
So ist es.
Also lassen Sie uns starten und unsere Hörerschaft einen Einblick gewähren in Ihr Buch. Und damit der Einblick Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch etwas leichter fällt, gebe ich Ihnen nochmal ein paar einfache Fakten zum Buch. Sie haben schon gehört, dass es über 450 Seiten sind mit 13 Kapiteln zum Nervensystem sowie ein Kapitel mit Fallbeispielen, Fragen und natürlich auch den Lösungen und ein weiteres Kapitel mit Tabellen zum Einprägen der Transmittersysteme. Und nun kommt es, beachtliche 401 Abbildungen und radiologische Bilder sowie 31 Tabellen. Erstaunlich, oder?
Ja, das ist schon wirklich eine ganz schön große Zahl. Aber man kann ja solche Fakten im Text noch so anschaulich schildern. Eine grafische Darstellung ersetzt das nicht immer. Und in einem Fachbereich, wo es um so viele Strukturen geht, die ja zum Teil auch kompliziert sind und ihre funktionellen Beziehungen zueinander, die zum Teil nochmal extra kompliziert sind, da braucht man einfach viel Anschauungsmaterial. Und die radiologischen Bilder, die sind tatsächlich Bilder aus meinem eigenen täglichen klinischen Tun.
Wie lange dauert denn ungefähr, bis so eine Abbildung es geschafft hat in Ihr Buch? Wie viele Runden müssen da gemacht werden?
Also bei den grafischen Darstellungen kommt es sehr auf den Grafiker an, mit dem man da zusammenarbeitet. Manche verstehen sehr, sehr schnell, was man darstellen will, was man zeigen will. Dann kommt es auch darauf an, wie gut hat man die Entwurfsskizze gemacht natürlich. Im perfekten Fall, würde ich sagen, geht's tatsächlich mal spontan. Eine Runde, es kommt zurück, man sagt, das passt sofort. Das ist aber die Ausnahme. In der Regel sind es 2 bis hin zu auch bei sehr guten Zeichnern 5 hin und her Runden, bis das am Schluss so sitzt, dass es passt.
Also dann lassen Sie uns jetzt mal über die Inhalte sprechen. Die heutige Folge hat den Titel Das Nervensystem, sprechen wir über die Grundlagen. Dann machen wir das doch. Ich starte einmal mit den wirklich ersten Worten aus dem ersten Kapitel und zitiere: Wir denken, wir träumen, wir bewegen uns. Wir erleben die Welt mit Hilfe unserer Sinne. Wir fühlen, wir handeln. Alles dies auf der Grundlage unseres Nervensystems. Ich finde, das ist ein sehr gelungener Einstieg. Meinen denn hier nun die Begriffe Nervensystem und zentrales Nervensystem eigentlich dasselbe?
Nein. Das Wort Nervensystem ist eher ein übergeordneter Begriff. Wir können dabei verschiedene Bereiche unterscheiden natürlich. Zunächst mal haben wir die grundsätzliche Trennung zwischen zentralem Nervensystem oder ZNS abgekürzt. Das sind Gehirn und Rückenmark. Und dem peripheren Nervensystem. Das sind die Nerven, die in der Regel vom ZNS weg oder zum ZNS hin durch den Körper ziehen. Und dann gibt es eine andere Einteilung, die kann man sowohl im zentralen als auch im peripheren Nervensystem vornehmen. Die ist die in ein autonomes oder auch vegetatives oder viszerales Nervensystem. Das ist alles dasselbe. Das meistens unbewusst Organfunktionen wie Herzschlag, Blutdruck, Verdauung und so weiter steuert. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ein animalisches Nervensystem, das bewusste, willkürliche Steuerung der Muskulatur ermöglicht zum Beispiel. Und das kann man dann jeweils noch weiter untergliedern.
Ja, und genau das ist eigentlich schon heute unser Ziel, die verschiedenen Teile des Nervensystems kennenzulernen. Nervensystem und Nervenzelle sind ja auch nicht dasselbe, richtig? Können Sie mal grob so eine Nervenzelle beschreiben?
Eine Nervenzelle oder Neuron, so ist der Fachbegriff, ist sozusagen die funktionelle Grundeinheit des Nervensystems. Die funktioniert zwar nicht ohne verschiedene umgebende Strukturen, aber sie macht das Prinzip des Nervensystems erst möglich, nämlich die vernetzte Weitergabe und Verarbeitung von Informationen. So eine Nervenzelle hat wie alle Zellen einen Zellkörper mit Zellkern, Zellorganellen und so weiter. Aber sie hat auch eine Besonderheit. Und diese Besonderheit ist, dass sie von diesem Zellkörper ausgehende Fortsätze hat, die entweder wie Antennen dem Erregungsempfang dienen, das sind die Dendriten, oder der Erregungsweitergabe. Davon gibt es pro Zelle im Gegensatz zu den Dendriten immer nur einen Fortsatz. Und der heißt Axon.
Vorhin haben Sie gesagt, das zentrale Nervensystem ist Gehirn und Rückenmark. Aber es sind ja nur die Begriffe von makroskopischen Strukturen. Was ist das ZNS im biologischen, funktionellen Sinn?
Das ZNS ist eigentlich, streng genommen, eine Ansammlung von miteinander vernetzten Nervenzellen, die meistens entweder in einzelnen sogenannten Nervenkernen, oder der Fachbegriff heißt Nuklei, im Inneren des ZNS gruppiert sind. Oder als eine Schicht von Nervenzellen, als sogenannte Rinde oder Cortex, die Oberfläche des Gehirns im Kleinhirn und im Großhirn bilden. Das ist die graue Substanz des ZNS, also diese Ansammlung von Nervenzellen. Und zwischen diesen Bereichen der Kerne und der Rinde ist die sogenannte weiße Substanz. Und die enthält die Nervenzellfortsätze, also Axone und Dendriten, die die Verbindung zwischen den einzelnen Kernen und oder der Rinde sind. Nur mit Hilfe von diesen Verbindungsbahnen entstehen die großen Nervenzell- und neuronalen Netzwerke, die unser ZNS dann am Ende auch ausmachen.
Wie kann man sich denn so ein Netzwerk von Nervenzellen vorstellen?
Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein Telefonnetz zum Beispiel mit den einzelnen Telefonanschlüssen als Neurone. Das kann eine 1-zu-1-Verbindung zwischen zwei Anschlüssen sein in einem Telefongespräch, wo aber Informationen bei einem guten Gespräch auf jeden Fall in beide Richtungen ausgetauscht wird. Und eine andere Verbindung kann vielleicht nur in eine Richtung gehen, wie zum Beispiel, wenn die Voicemailbox angeht und Sie nur in eine Richtung kommunizieren können und eine Nachricht hinterlassen können. Aber es kann auch eine Telefonkonferenzschaltung sein, wo viele miteinander kommunizieren, gegenseitig Nachrichten austauschen, sich vielleicht widersprechen, gleichzeitig parallel sprechen, sich ins Wort fallen und so weiter. Das sind alles Dinge, die eigentlich genauso im Nervensystem auch funktionieren.
Das hört sich schon sehr komplex an. Deswegen muss ich nochmal genauer nachfragen, von wie vielen Nervenzellen sprechen wir denn hier? Ist das überhaupt zählbar?
Wir sprechen hier wirklich von zig Milliarden Nervenzellen. Die meisten davon sind im Gehirn und dabei wiederum die meisten im Großhirn und im Kleinhirn. Das sind ungefähr 80 bis 100 Milliarden. Wirklich eine riesige Zahl.
Hat sich da mal jemand hingesetzt und die gezählt, und so ein Gehirn seziert und sich das angeschaut, oder sind es eigentlich nur grobe Schätzungen?
Es sind schon mehr als Schätzungen, aber es hat sich trotzdem nicht jemand hingesetzt und jede einzelne gezählt. Da wäre er bis heute wahrscheinlich noch nicht fertig geworden. Das geht wirklich nicht. Aber es sind Hochrechnungen von einzelnen Gehirnausschnitten, und da haben Sie schon recht, also letzten Endes Sektionsmaterial, wo man in einzelnen Gehirnausschnitten mikroskopisch bestimmt hat, wie hoch ist die Dichte von Neuronen in einem bestimmten Areal, dessen Größe man ja kennt. Man weiß meinetwegen, da gibt es einen Kern, der ist ungefähr so groß wie ein Tischtennisball oder so. Und dann gucke ich, was für eine Neuronendichte hat der und ist die gleich verteilt, diese Neuronendichte, in diesem Tischtennisballgroßen Kern. Und dann kann man das hochrechnen. Und da gibt es computerbasierte Modelle, die das relativ präzise erlauben. Deswegen haben wir früher die Zahl, als es diese computerbasierten Modelle noch nicht gab, etwas überschätzt. Okay. Heute hat man das etwas korrigiert auf diese 80 bis 100 Milliarden, aber das ist natürlich trotzdem eine riesige Zahl.
Absolut.
Das Komplizierteste daran ist aber gar nicht die Zahl der Nervenzellen, sondern die Verbindung zwischen diesen Zellen. Denn Sie müssen sich vorstellen, jede einzelne von diesen Zellen hat Tausende von anderen Zellen, mit denen sie verbunden ist, die ihr Informationen geben und an die sie wiederum auch Informationen weitergibt. Und das Netzwerk an Verbindungen, was da entsteht, das ist schier unendlich groß.
Okay, dann müssen wir über dieses Netzwerk an Verbindungen nochmal sprechen. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also wie so ein Stromanschluss?
Naja, vielleicht nicht ganz wie ein Stromanschluss, aber vielleicht teilweise. Es ist zwar schon so, dass die Nervenzelle ihre Impulse empfängt und dann als ein Strom letzten Endes, als ein Stromfluss entlang ihrer Fortsätze innerhalb der Nervenzelle weiterleitet. So ein Nervenzellfortsatz kann ja manchmal einen Meter lang sein oder so, vom großen Zeh bis zum Rückenmark, über einen Meter vielleicht sogar. Und das geht alles über einen Strom, der entlang dieses der Zellmembran des Fortsatzes sich weiterleitet. Aber wenn Sie die Information weitergeben will, dann muss die Nervenzelle, anders als ein Stromkabel, kodiert sie das um. Es gibt zwar vereinzelt auch tatsächlich elektrische Verbindungen zwischen zwei Nervenzellen, aber die Regel ist eher, dass das umkodiert wird in ein chemisches Signal, und das tut die Nervenzelle an den sogenannten Synapsen. Und das macht sie mit Hilfe von biochemischen Substanzen, die sind sehr gut definiert und die heißen Transmitter. Mit Hilfe dieses Transmitters gibt die Nervenzelle die Information von einer Nervenzelle zur anderen weiter.
Okay. Unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt ja dem Medizinthema sehr nah als Medizinstudierende und auch Interessierte. Aber für den einen oder anderen müssen wir vielleicht die einzelnen Fachbegriffe nochmal aufs Korn nehmen und uns genauer anhören oder erklären lassen. Das würde ich doch gerne einmal mit dem Begriff der Synapse machen. Was ist so eine Synapse und wie funktioniert die?
Die Synapse im engeren Sinn besteht aus der Zellmembran, einer Axonendigung von der Zelle, die den Impuls weitergeben will. Und das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn wir den Informationsfluss betrachten, die nachgeschaltete Zellmembran angucken, von der empfangenden Nervenzelle und dem Raum dazwischen. Die Zellmembran von der weitergebenden Zelle nennt man präsynaptische Membran, dann kommt der synaptische Spalt als der Raum dazwischen und die Membran von der empfangenden Zelle, die postsynaptische Membran.
Und was passiert dann da?
Und in diesem Komplex von präsynaptischer Membran, postsynaptischer und dem Spalt, da findet die Signalübertragung statt. Vereinfacht gesagt ist es so, dass der elektrische Impuls aus der Nervenzelle, der dadurch entstanden ist, dass die Nervenzelle ja von außen erregt worden ist, durch ein anderes Neuron, die kommt dann am Ende des Axons als elektrischer Strom an und am Ende dieses Axons verzweigt sich dieses Axon meist so ein bisschen ähnlich wie ein Flussdelta, bevor er in einen See oder in ein Meer mündet. Und am Ende dieser Aufzweigungen, da verdicken sich diese Endigungen und bilden wie so ein Pfropf, das nennt man synaptisches Endknöpfchen. Und in diesem Endknöpfchen sind kleine Vesikel, ganz kleine, flüssigkeitsgefüllte Bläschen und die enthalten definierte, für jedes Neuron typische und definierte Substanzen, die Transmitter oder Neurotransmitter heißen die auch. Die sind da drin gespeichert. Und wenn der Stromimpuls aus dem Axon dann dort eintrifft, dann sorgt er dafür, dass diese Vesikel mit der präsynaptischen Zellmembran verschmelzen und dadurch wird der Inhalt dieser Vesikel, also die Transmitter, in den synaptischen Spalt freigesetzt und die chemischen Substanzen, die binden dann an der postsynaptischen Membran an entsprechende Rezeptoren in der erregungsempfangenden Zelle und diese Rezeptoren, die kodieren das dann wiederum in einen elektrischen Strom.
Und ist es letztlich so, dass die Zellen das automatisch können oder hat das viel mit Lernen zu tun und dass die über unser Leben besser werden?
Die Zellen können dieses Prinzip von Geburt an, aber es hat sehr viel mit Lernen zu tun. Also die Synapse ist letzten Endes die Kerneinheit des Lernens, könnte man sagen. Nämlich Lernen ist in wesentlichen Teilen entweder die Entstehung von neuen Synapsen zwischen Nervenzellen, die vorher gar nicht verbunden waren, oder es ist die Stärkung oder sogar auch Schwächung vielleicht. Man kann ja auch sich Dinge abtrainieren. Ja. Die Schwächung von bereits existierenden Synapsen, sodass die Informationsweitergabe effektiver oder eben weniger effektiv erfolgt als vorher. Mhm. Und das können mehr synaptische Endknöpfchen, die an ein und derselben nachfolgenden Zelle enden, sein. Oder auch mehr Vesikel, die vom Endknöpfchen aus als Transmitter ausgeschüttet werden oder eine größere Dichte von Rezeptoren in der postsynaptischen Membran. All diese Mechanismen sorgen dafür, dass eben die Synapse gestärkt wird in ihrer Informationsweitergabe oder eben geschwächt, wenn man das sich so antrainiert. Und dann kommt noch was dazu, dass die Isolierschichten an den Nervenzellfortsätzen, die Axone, die elektrischen Impulse weiterleiten, dass diese Isolierschichten außenrum stärker werden und dadurch kann der elektrische Impuls noch schneller weitergeleitet werden. Auch das ist etwas, was wir ausbilden, wenn wir lernen.
Bleibt denn dieses Prinzip dann ein ganzes Leben lang gleich oder verändert sich das auch über das Leben hinweg?
Das Prinzip bleibt eigentlich das ganze Leben lang erhalten, immer gleich. Aber die Leichtigkeit, mit der sich Synapsen neu bilden, die verändert sich schon und die nimmt leider im Laufe des Lebens ab. Aber grundsätzlich können sich von der Geburt bis ins höchste Lebensalter neue Synapsen bilden und das tun sie auch. Wie viele sich aber in jeder Lebensphase bilden, das hängt zwar von strukturellen Voraussetzungen im Nervensystem ab, die sich, wie gesagt, während des Lebens schon ändern können und auch tun. Es hängt aber auch von Begleitumständen ab, wie Nervenkrankheiten oder auch von unserem Umgang mit dem Gehirn, Stichwort Alkohol oder Drogen oder sowas. Aber, und das ist das Wichtige und auch Ermutigende, es hängt sehr davon ab, wie sehr wir aktiv die Neubildung von Synapsen selbst provozieren, eben mit Lernvorgängen. Gerade beim Älterwerden sind das ja nicht unbedingt Dinge, die von selbst passieren, sondern die müssen wir, anders als im Kleinkindesalter oder so, wirklich aktiv in Form von gewollten Lernvorgängen angehen. Und dann funktioniert das bis ins höchste Alter.
Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass im Alter eben die Synapsen irgendwann sich nicht mehr so gut zurückbilden oder neu bilden, neu lernen. Ab welchem Alter sprechen wir denn da? Kann man das grob einschätzen, ab wann das losgeht?
Auf synaptischer Ebene ist da eigentlich tatsächlich gar kein Unterschied. Das Prinzip bleibt immer gleich. Aber zum einen ist es ja beim Kleinkind noch so, dass im Gehirn so viel Aussprossen von neuen Axonen stattfindet, so viele neue Endaufzweigungen sich bilden, also dieses Flussdelta, von dem wir da vorhin gesprochen haben. Das ist so sehr an der Tagesordnung. Das ganze Gehirn ist sozusagen darauf konditioniert, das entstehen zu lassen. Und dieser Modus, der erleichtert es natürlich, dass sich neue Synapsen ständig bilden. Aber das Grundsätzliche, wie gesagt, das geht bis ins hohe Alter genau nach dem gleichen Prinzip. Jetzt kommt noch dazu, dass es für bestimmte neuronale Verbindungen sensible Phasen im Leben gibt, in denen sich solche Verbindungen zwischen den Nervenzellen ausbilden können. Danach ist dann diese Struktur vielleicht schon so gefestigt, dass das nicht mehr oder nur noch ganz ineffektiv möglich ist. Nehmen wir mal das Beispiel vom Hörenlernen. Damit kommen wir ja nicht auf die Welt. In der Gebärmutter kann der Fetus ja nur ganz wenig hören und die Verknüpfung der Verbindungen von Nervenzellen, die für ein hochauflösendes Hören nötig sind, die sind bei Geburt deswegen nur ganz, ganz rudimentär vorhanden. Und diese synaptischen Verknüpfungen im Gehirn für das hochauflösende Hören, einschließlich Hörverständnis, die bilden sich dann erst aus, so in den ersten 6, 7 Jahren. Da geht das hervorragend. Und danach wird das ganz schwierig. Da schließt sich wie so eine Tür. Und wenn man diese Phase verpasst, zum Beispiel wenn man taub geboren ist und hat dann durch eine Operation oder sowas Hörvermögen erlangt, dann muss man gucken, dass man diesen Eingriff vor dem 7. Lebensjahr durchführt, damit dieses Hören noch richtig gelernt werden kann. Danach wird es richtig schwierig. Es geht schon, aber es bleibt immer sehr grob.
Okay, jetzt haben Sie ja gerade das Lernen der Nervenzellen beim Kleinkind oder beim jungen Kind eben beschrieben. Wie ist denn das dann im Vergleich zu jemandem, der im höheren Alter das Laufen verlernt oder eine Verletzung oder eine Schädigung bekommen hat? Wie läuft denn da das Wiedererlernen der Nervenzellen ab?
Das ist auch in diesem Fall wieder das gleiche synaptische Lernprinzip. Auf jeden Fall haben wir nur dieses eine mit den Facetten, die wir genannt haben. Aber das Prinzip kommt wieder zum Einsatz. Jetzt muss man nochmal überlegen, egal ob jung oder alt, dieses Neulernen ist in diesem Fall vielleicht etwas, was man vorher gekonnt hat, jetzt nicht mehr kann. Aber wir müssen neue Strukturen dafür verwenden. Und das ist eine Besonderheit, ne? Die anders ist als beim Kleinkind, wo diese Strukturen einfach noch nicht besetzt sind. Im Erwachsenengehirn ist ja eigentlich erstmal alles besetzt.
Es gibt keinen leeren Platz mehr.
Es gibt eigentlich nicht so viel leeren Platz. Das heißt, wir müssen umlernen eigentlich. Also Strukturen, die wir sonst für was anderes verwendet haben, die müssen wir jetzt dafür einsetzen. Das ist so gerade im rehabilitativen Bereich nach Verletzungen, nach Schlaganfällen oder so, ist das einfach eine besondere Situation. Manchmal hat man es so, dass tatsächlich eine Struktur nur so etwas geschädigt ist, die wir wiederverwenden können. Und dann können wir einfach in Bereichen, die vorher eine bestimmte Funktion hatten, die aber nur schwach ausgeübt haben, da verstärken wir das. Einfach indem wir dort die synaptischen Kontakte intensivieren durch Lernvorgänge. Aber wenn wir eben ein ganz anderes Areal verwenden müssen, dann geht das manchmal, aber manchmal geht es eben auch nicht. Und das sind dann die Grenzen der Rehabilitation, wo man sagt, wenn jemand zum Beispiel komplett die Sprache verloren hat bei einem Schlaganfall, weil der Bereich, der dafür kodiert im Gehirn, einfach kaputt ist, dann kann man das nicht durch irgendeinen anderen Bereich ersetzen und das Sprachvermögen wird nie mehr wieder wirklich entstehen können.
Genau. Stichwort Rehabilitation ist dann letztlich auch eins meiner möglichen Arbeitsbereiche als Sportwissenschaftlerin. Und man kann Nervenzellen ja eben trainieren, aber eben wie kann ich meine Nervenzellen beim Lernen eigentlich unterstützen? Und wenn ja, wie funktioniert es?
Das ist eine spannende Frage. Und die wird ja immer wieder auch gestellt. Grundsätzlich geht das wirklich in einem gewissen Umfang. Zum einen ist es ja so, dass bestimmte synaptische Kontakte, wenn sie nicht verwendet werden, sich langsam wieder zurückbilden. Je später im Leben sie angelegt sind, desto weniger dauerhaft sind sie. Also wenn Sie etwas im hohen Lebensalter erst lernen, müssen Sie es wirklich permanent verwenden, sonst geht es viel schneller wieder weg, als wenn Sie was im Kleinkindesalter gelernt haben. Und deswegen ist diese Verwendung so wichtig. Also wenn Sie aus sportwissenschaftlicher Sicht fragen, Sie müssen bestimmte Bewegungsabläufe, wenn Sie sie spät gelernt haben, regelmäßig anwenden, sonst geht die Fertigkeit schnell zurück. Und das Gleiche gilt übrigens für Berufsmusiker. Auch Leute, die ein Niveau erreichen, wo man denkt, das geht doch gar nicht besser, die müssen bestimmt nie wieder üben. Die üben zum Teil bis ins Alter mehrere Stunden pro Tag. Und zwar gar nicht unbedingt, um so viel besser zu werden, sondern nur, um ihr hohes Niveau an dem motorischen Gedächtnis zu halten. Also dieses Verwenden von Synapsen, das ist ein sehr, sehr wichtiges, unterstützendes Element, was wir selber anwenden können. Und wenn wir mal über den Lernvorgang als solchen sprechen, da kann man durchaus trainieren, wie sich solche Kontakte am besten und am effektivsten und am dauerhaftesten bilden. Das fängt zum Beispiel mit Wiederholungen an. Wenn Sie also einen bestimmten Inhalt, das kann ein theoretischer sein oder auch ein Bewegungsablauf bei einem bestimmten Manöver im Sport zum Beispiel, wenn Sie den wiederholen, wird das erstmal besser. Das merkt ja jeder, der sowas macht. Auch eine Telefonnummer, die man wiederholt, um sie sich zu merken oder sowas. Man sagt die sich ein paar Mal vor, dann hat man es irgendwann. Wenn Sie das 100 oder 150 Mal machen, dann merken Sie, wie Sie Fehler machen. Und hier ist jetzt das Besondere. Das heißt, in den ersten Wiederholungen, da verstärken Sie diese Synapsen, die das ermöglichen, dass Sie den Inhalt hinterher wieder abrufen. Wenn Sie aber das zu oft wiederholen, dann versucht diese nicht gefestigte Synapse, sich irgendwo zu schützen. Die will keine Überreizung, die will keine Überlastung haben. Das Nervensystem hat da so, wie fast überall im Körper, bei anderen Vorgängen auch, wenn etwas zu stark verwendet wird, fangen Gegenregulationsmechanismen an, die das schützen sollen. Und die sind natürlich beim Lernen überhaupt nicht hilfreich. Deswegen gehen wir oft so von 5 bis 7 Wiederholungen aus, die sinnvoll sind. Dann brauchen die dafür benötigten Synapsen am besten eine Pause. Also man kann sich auch 10 oder 15 machen, aber man stellt fest, dass dann keine Verbesserung mehr stattfindet. Und wenn sie eben noch weitergehen, wird es wieder schlechter. Und bei Wiederholungen kann es deswegen auch sinnvoll sein, seine Aufmerksamkeit auf jeweils einen anderen Aspekt zu richten, um das zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn Sie Stabhochsprung üben, dann konzentrieren Sie sich in der ersten Serie nur auf den Anlauf und in der zweiten vielleicht mehr darauf, wie springe ich ab. In der dritten, wie drehe ich meinen Rücken, dass der über diese Stange kommt und so weiter. Durch diese gerichtete Aufmerksamkeit ist das nicht so repetitiv und damit sind sie viel, viel effektiver, als wenn sie das einfach stereotyp immer gleich wiederholen, um eben diese Synapsenermüdung sozusagen zu vermeiden. Und das Zweite ist, das ist super wichtig, dass die Synapsenkontakte, die man verstärken will, dass man denen dafür die Zeit gibt, die sie brauchen. Das geht nicht in Sekunden. Und das ist Zeit, in denen dürfen sie nicht verwendet werden. Die brauchen diese Ruhephase, um sich zu konsolidieren. Und am effektivsten ist dabei die Schlafphase. Also dieses berühmte Sprichwörtliche, der lernt im Schlaf, das hat tatsächlich ein Stück Wahrheit. Ganz viel von der Festigung von solchen neuen und verstärkten synaptischen Kontakten findet im Schlaf statt. Und vor dem Hintergrund ist es auch so wichtig, dass man diese Überzyklen nicht nur nicht übertreibt, um effizient zu sein, sondern auch tatsächlich ausreichend Schlaf hat.
Genau, nicht nur das Training ist wichtig, eben auch die Erholung. Nach dem Stabhochsprung oder Hochsprung, da braucht man ja sicherlich auch Erholung von der Muskelaktivität, aber wie Sie auch gerade gesagt haben, eben von dem, was das Gehirn da leisten muss. Das Nervensystem, jetzt haben wir es gerade gehört, ist wirklich sehr komplex. Brauchen denn Nervenzellen für ihre Funktion die Unterstützung auch anderer Zellen im Nervensystem?
Ja, unbedingt. Die Nervenzellen haben ganz viele Unterstützung in ihrer Umgebung. Das sind nicht nur wie in anderen Organen Blutgefäße zur Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen, sondern das sind auch ganz besondere funktionsunterstützende Zellen. Die gibt es nur im Nervensystem, die Gliazellen. Und davon gibt es auch wieder unterschiedliche.
Und welche sind das und muss man, oder wie kann man sich so eine Unterstützung vorstellen?
Wir können das jetzt hier nur streifen, weil es sonst zu viel wird. Man weiß ungeheuer viel davon. Aber grob können wir sagen, dass es Gliazellen gibt, die zunächst mal strukturgebend sind, also dieses ganze Nervensystem auch ein Stück weit strukturell zusammenhalten, wie Bindegewebe in anderen Organen. Das ist im ZNS ganz wesentlich eine Funktion von der Gliazellart Astrozyten. Aber gerade diese Astrozyten, die haben auch noch viel, viel mehr Aufgaben, wie zum Beispiel Kontaktvermittlung zwischen Nervenzellen. Da spielen sie auch eine ganz wichtige Rolle bei den Lernvorgängen, die wir gerade diskutiert haben. Oder die Bildung von Isolierschichten um die axonalen Nervenzellfortsätze, die sogenannten Markscheiden, die haben wir auch schon kurz angesprochen. Diese Funktion haben im Zentralnervensystem die Oligodendrozyten. Im peripheren Nervensystem ist es ein ähnliches Prinzip, aber das sind andere Gliazellen, die heißen Schwannzellen. Und wieder andere Gliazellen, die kleiden die Innenwände der Hirnkammern, die Ventrikel, wie eine Tapete aus. Aber sie sind dabei auch am Substanzaustausch zwischen dem Ventrikelinhalt und dem Gehirn beteiligt und so weiter. Im Buch beschreiben wir das genauer, aber das jetzt erstmal so zur Orientierung.
Ist das auch im ersten Kapitel dann zu finden oder gibt es ein eigenes Kapitel dazu?
Nein, das ist alles im ersten
drin. Wunderbar. Also wir sind ja auch heute noch eben in der Einführung. Jetzt haben Sie gerade die Markscheiden als Isolierschichten erwähnt und dabei dann den Hinweis gegeben, dass die immer an den axonalen Fortsätzen zu finden sind. Warum haben Dendriten, also die nur auf Empfang und nicht auf Erregungsweitergabe spezialisierten Nervenzellfortsätze, denn keine?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, ein wesentlicher Grund ist ja, dass immer Platz frei bleiben muss für die Ausbildung von neuen Kontakten. Und das muss ja auch mal schnell gehen können und nicht durch einen aufwendigen Abbau und Wiederaufbau von Markscheiden um dann neu entstandene Kontaktstellen herum. Also ist es biologisch gesehen viel besser, wenn die Dendriten im zentralen Nervensystem gar nicht mit Markscheiden umhüllt sind und isoliert sind auf diese Weise. Im peripheren Nervensystem ist das ganz anders. Da finden entlang der Dendriten kaum synaptische Verbindungen statt, sondern die finden alle außerhalb davon statt. Und deswegen sind die dendritischen Fortsätze hier im peripheren Nervensystem auch mit einer Isolierschicht an der Markscheide versehen.
Wenn etwas im Nervensystem nicht funktioniert, ein Mensch krank ist oder sich vielleicht verletzt hat, ist das in der Regel eine Schädigung der Nervenzelle oder kommt das von den unterstützenden Gliazellen?
Das kann wirklich beides sein. Es gibt neurodegenerative Krankheiten wie Morbus Parkinson oder Alzheimer. Die treffen vor allen Dingen die Nervenzellen an sich. Andere wie zum Beispiel Multiple Sklerose, die treffen zunächst vor allem die Gliazellen, hier die Oligodendrozyten im ZNS. Und dann gibt es wieder Krankheiten, die sind sehr häufig, wie Schlaganfälle, Tumoren, die im ZNS wachsen und so weiter, die treffen dann immer beides auf einmal natürlich, weil es eine strukturelle Schädigung ist und nicht von einem einzelnen Zelltyp.
Okay, jetzt vielleicht nochmal zu einem anderen Thema. Wir haben vorhin von Transmittern gesprochen, die gebraucht werden, um ein Signal von einer auf eine andere Nervenzelle zu übertragen. Was ist das eigentlich für eine Substanz und gibt es da verschiedene? Hat das eine Bedeutung für die klinische Medizin?
Ja, das ist ein super wichtiges Thema, funktionell und klinisch. Es gibt ja ganz viele verschiedene Transmittersubstanzen. Die meisten sind sehr kleine Moleküle, aber es gibt auch so mittelgroße wie kleine Eiweißverbindungen zum Beispiel, also Peptide. Die heißen dann Neuropeptide. Und so gibt es ein paar, die sind relativ selten, ein paar, die sind richtig häufig. Die am häufigsten eingesetzten in den Nervenzellen sind Glutamat, Acetylcholin, das kennt man sogar zum Teil noch aus dem Schulbiologiebuch, und Gamma-Aminobuttersäure, abgekürzt GABA oder Glycin. Und die können, je nachdem, wie der postsynaptische Rezeptor dann reagiert, hemmend oder erregend wirken. Weil der postsynaptische Rezeptor macht es ja aus, ob die Zelle dann entweder Strom weiterleiten kann oder nicht. Die meisten Transmittersubstanzen, die wir kennen, haben schon eher eine erregende Wirkung. Glutamat fast immer, Acetylcholin eigentlich immer. Oder sie haben nur eine hemmende Wirkung, wie GABA oder Glycin. Aber es gibt auch welche, wie zum Beispiel Dopamin, die können beides machen. Und beides auch durchaus häufig. Und von diesen häufigen Transmittern hat in der Regel eine bestimmte Nervenzelle nur eine Substanz, die sie verwendet. Also die verwendet nicht gleichzeitig Glutamat und GABA. Gemeinsam, das tut sie nicht. Entweder oder. Mhm. Also das ist so wie bei einem Fußballverein in Hamburg. Man ist entweder St. Pauli-Fan oder HSV-Fan. Es geht beides zusammen. und so ist das hier auch. Aber sie können trotzdem einen zweiten Co-Transmitter verwenden, nennt man das dann. Das ist dann nicht einer von diesen häufigen, die immer die Zelle hemmen oder erregen, sondern eher so modulatorisch an der Synapse tätig sind. Das sind dann häufig diese Neuropeptide, über die wir gesprochen haben.
Okay, ich glaube, jetzt müssen wir auch mal ins Kapitel 15 quasi kurz reinrutschen. Was ist denn ein Transmittersystem? Dazu gibt es eben ein ganz eigenes Kapitel. Wichtig an dieser Stelle ist aber zu erwähnen, dass Sie extra dazu ein Buch geschrieben haben. Ich zitiere mal: Die folgende Tabelle ist eine Übersicht zum Nachschlagen und nicht zum Auswendiglernen. Das finde ich schon mal einen ganz guten Satz, gerade weil diese Tabellen nicht sehr übersichtlich sind, sehr groß, sehr umfänglich. Da steckt viel Information drin. Also auswendig lernen muss man es nicht, aber doch bestimmt verstehen. Was ist denn ein Transmittersystem?
Ein Transmittersystem ist eine Gruppe von Neuronen, die die gleiche Art von Transmitter verwendet. Zum Beispiel ist das dopaminerge System die Gesamtheit aller Neuronen oder Neuronengruppen, die Dopamin als Transmitter nutzen in der Synapse. Was diese Tabelle betrifft, da ist es tatsächlich so. Oder überhaupt die Gesamtheit aller Transmittersysteme, die muss man nicht auswendig können. Mhm. Aber man muss die das Prinzip Transmittersystem kennen und muss die wichtigsten Gruppen, die bestimmte Transmitter verwenden, die auch in der Klinik dann so eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel das dopaminerge System, da muss man es genauer wissen, aber alle nicht.
Ja, jetzt haben Sie schon angedeutet, diese Transmitter haben eine wichtige klinische Bedeutung, oder?
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges klinisches Thema. Wir müssen uns dazu klar machen, dass Erkrankungen einzelner zentraler Systeme wie Parkinson oder verschiedene psychische Krankheiten wie zum Beispiel Schizophrenie oder Depressionen, die sind ganz eng mit der fehlenden oder einer zu starken Aktivität von bestimmten Transmittern verknüpft. Und bei solchen oder anderen neurologischen Krankheiten verwenden wir in der klinischen Medizin Medikamente, die in die Wirksamkeit von Transmittern eingreifen. Das machen die entweder, indem sie ihre Ausschüttung verstärken oder ihre Elimination aus dem synaptischen Spalt verlangsamen, sodass sie einfach länger und stärker wirken können, oder Medikamente, die an den postsynaptischen Rezeptoren ansetzen und diese statt der Transmitter binden und sie stimulieren oder auch blockieren. Das alles hat wirklich eine richtig große Bedeutung in der Klinik.
In diesem Zusammenhang einmal. Im Buch haben Sie immer wieder größere und kleinere Schaukästen mit der Überschrift Klinik. Was verbirgt sich denn dahinter und wie hilft es beim Verstehen und Lernen des Inhalts?
In diesen Textkästen, wo Klinik drüber steht, da werden jeweils so die klinischen Anwendungen von dem Wissen beschrieben, was gerade zuvor im Fließtext zur Anatomie und Funktion von einem bestimmten Teil des Nervensystems geschildert worden ist. Also das heißt, diese Textteile sind deswegen als klinikmarkierte Boxen abgehoben, dass man sie auch, wenn man sich dafür jetzt gerade nicht interessiert oder keine Zeit hat und einfach nur neuroanatomisches Wissen jetzt weiter akquirieren muss, dann kann man die einfach überspringen, ohne den Zusammenhang zu verlieren.
Jetzt müssen wir noch einmal zum Ursprung zurückgehen. Wie und wann entsteht eigentlich das zentrale Nervensystem im Embryo? Sieht das dann schon so aus wie das Gehirn beim Erwachsenen und wächst dann nur noch mit dem Körperwachstum weiter bis hin zum Erwachsenenalter?
Es ist so, dass die Gehirnanlage schon erstaunlich früh entsteht in der Schwangerschaft. Also, sagen wir, in den ersten 4 Wochen ist das eigentlich schon da. Nur sieht es da tatsächlich noch völlig anders aus als später. In diesem ganz frühen Stadium, da sind es eher so mehrere sogenannte Hirnbläschen, die da übereinander gelagert sind. Und die wachsen dann so zum Teil ineinander, zum Teil umeinander herum und bilden dann im Laufe von mehreren Wochen tatsächlich zunehmend etwas aus, was dann ähnlich aussieht wie das Gehirn bei der Geburt. Aber erst während der letzten 2/3 der Schwangerschaft eigentlich wird es dann ganz konkret so, dass man sagt, da ist kaum mehr ein Unterschied, außer ein Größenunterschied zu dem Gehirn bei der Geburt. Wenn man geboren ist, ist das Gehirn natürlich kleiner, haben Sie auch gesagt. Klar. Es entstehen aber fast keine Neuronen mehr nach der Geburt. Also das heißt, fast alle Neuronen, ich sage fast, weil im Kleinhirn kann es noch ein bisschen bis zum Ende des ersten Lebensjahres neue Neuronenentstehung geben. Das, wenn wir das Kleinhirn mal näher betrachten in der Funktion, werden wir auch verstehen, warum. Aber ansonsten gilt das so für den Großteil des Gehirns, keine neuen Neuronen nach der Geburt. Und trotzdem wächst es ja, das haben Sie auch gesagt. Ne? Das Gehirn bei der Geburt ist viel kleiner als beim Erwachsenen. Und das ist eigentlich im Wesentlichen nur eine Funktion der neu entstehenden Nervenzellverbindungen. Also neu ausgesprossene Fortsätze, dickere Markscheiden, mehr Volumen für Synapsenbildung.
Okay. Ja, und was genau das Gehirn dann von Baby an bis zum Erwachsenen alles noch leisten kann, welche Strukturen dahinter stecken, welche Funktionen da möglich sind, das wird Teil dieses Podcasts sein, dass wir mit jedem weiteren Kapitel des Buches darauf eingehen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das einfach ein bisschen erklären und näher bringen. Jetzt sind wir nämlich schon quasi am Ende unserer ersten Folge angekommen. Wir haben das erste Kapitel so grob besprochen, hier und da dann vielleicht aber doch auch sehr intensiv und ja, haben einen guten Einblick geben können. In der nächsten Folge widmen wir uns welchem Thema? Was erwartet unsere Hörerinnen? Können Sie da vielleicht schon mal einen Einblick geben?
Ja, in der nächsten Folge wollen wir über das periphere Nervensystem sprechen. Also wenn man so will, die Verbindung des Zentralnervensystems, über das wir ja schon viel jetzt auch heute diskutiert haben, mit der Außenwelt.
Okay, also dann, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran, lassen Sie sich inspirieren und faszinieren von uns und der Neuroanatomie und wie sie eben funktioniert. Danke, dass Sie heute dabei waren bei der Folge Einführung in das Nervensystem des Podcasts Das Gehirn und sein Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Musik Das Buch Neuroanatomie, Struktur und Funktion wurde von Professor Trebel geschrieben und erscheint im Elsevier Verlag. Der Podcast? Redaktion Professor Trebel und Anne Kolikowski. Produktion Toni Bieler und Timian Hopf.